Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Leute, ich bin wieder da. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist endlich wieder in dieser Woche.
Also ich war die ganze Zeit hier, Hendrik Wiedewild, Rechtsanwalt, Kolumnist, Strategieberater aus Hamburg. Ja, das ist mal wieder ein Einblick in deine egozentrische Sichtweise, Pia. Wenn du nicht da bist, dann bin ich nicht da.
Das ist auch interessant. Genau. So, also, ihr merkt es schon, wir haben gute Laune. Das könnte daran liegen, dass Freitag ist. Wir zeichnen heute nämlich erst freitags auf. Es ist mittlerweile 10.26 Uhr wegen vieler technischer Probleme, bevor diese Aufzeichnung losgehen konnte. Und wir konnten nicht am Donnerstag aufzeichnen, weil der Herr Dr. Wiedewild was Besseres vorhatte.
Ja, der Dr. Wiedewild hat sich irgendwie den ganzen Tag mit Berufsrecht beschäftigt. Das ist eigentlich etwas sehr Verdienstvolles. Außerdem musst du gerade meckern, du warst schließlich diejenige, die hier die ganze Zeit abwesend war.
Ich habe wichtige Sachen gemacht.
Was hast du gemacht?
Ich habe den Relaunch von Beck Aktuell gemacht.
Ja, stimmt. Darüber haben wir auch gesprochen. Wir haben auch schon Werbung gemacht, aber ich glaube, du möchtest noch einmal Werbung machen, oder?
Unbedingt. Also, Seite neu, alles neu. Wir sind jetzt so einigermaßen auf State-of-the-Art Sachstand 2026, würde ich sagen. Ehrlich gesagt sind wir von perfekt noch weit weg. Es ist ein MVP, ein Minimum Viable Product. Also es ist erst der Anfang. Ne? Es fehlen auch noch einige Features. Wir haben keine App. Es ist wirklich alles noch nicht so richtig so, wie ich das haben will, aber es ist halt auch der Anfang eines größeren Projekts. Was wir aber schon neu haben, und das wollte ich hier unbedingt nochmal erzählen, weil ich lieb's wirklich sehr.
Kommt das im Examen?
Wir haben nämlich für unsere neuen jungen Hörerinnen und Hörer in der Ausbildung Probefälle und Klausuren von unserem Kooperationspartner Altmann Schmidt. Kennt ihr alle, super renommiertes und bekanntes Repetitorium. Und jetzt kriegt ihr von denen über uns jede Woche eine Klausur, einen examensrelevanten Fall mit Tipps und Tricks und natürlich mit der Musterlösung könnt ihr bei uns auf der Seite schauen. Ja, und wir haben Kleinigkeit im Jahr 2026 versucht, neue Social-Media-Kanäle zu gründen. Das muss man halt auch erstmal machen. Aber gut, ich meine, da sind wir ja diese Woche in guter Gesellschaft. Mal gucken, wie es bei den Grünen und der SPD so laufen wird, die ja diese Woche mit großem Getöse X verlassen haben, um zu
Die Linke übrigens auch, ne? Oder?
Ich meine, stimmt, das die Linke
Grüne,
auch, ja,
das Grüne, genau. SPD und ja. Linke.
Genau, alle drei in einer abgesprochenen Aktion, wo dann allerdings diverse auch sehr bekannte Politikerinnen und vor allem Politiker nicht mitgezogen sind und mit ihren Privataccounts immer noch bei X sind.
Genau, also Ricarda Lang zum Beispiel, die hat gesagt, so den Bullshit mache ich nicht mit. Ich bin ja sowieso großer Ricarda Lang-Fan, aber
da hat sie sich mal wieder bewiesen.
Wieso? Ich habe immer Ricarda Lang gelobt, alle Nas lang. Die ist wirklich toll und super und ist auch nach wie vor bei X und ihr aber jetzt auch, ne, mit Beck Aktuell.
Genau, das war natürlich eine schwierige Entscheidung. Es gab auch echt Mecker, deswegen wollte ich auch hier nochmal ein bisschen was dazu sagen. Wir haben direkt mal mehrere Mails bekommen an Tag 1. Wie wir es uns denn erlauben können, bei X zu starten und so. Ja, wir haben dazu auch tatsächlich...
Wer hat denn geschrieben? Saskia Esken?
Nein, Juristinnen und Juristinnen, die darüber empört sind. Und ich kann das natürlich anders als du auch nachvollziehen, weil es ist nun mal irgendwie wirklich ein fieses Becken voller Hass und Hetze und Falschnachrichten. Ja. Das ist ja irgendwie alles total geschenkt. Also es ist ja wirklich gruselig. Ich mache X nur noch auf, wenn ich wirklich muss. Aber es hat halt ehrlich gesagt erstens einen pragmatischen Hintergrund. Wir sind halt ein kleines Magazin. Wir fangen im Jahr 2026, wie gesagt, neu an mit Social-Media-Kanälen. Wir brauchen natürlich Reichweite, um irgendwie Relevanz zu kriegen. Und wir haben bei X einen Kanal übernehmen dürfen, nämlich den von Beck Online. Wir mussten den also quasi nur umbenennen und da sind schon 10.000 Follower drauf.
Das nennt man Opportunismus, Pia.
Das ist Pragmatismus. Opportunismus ist so ein hässliches Wort. Pragmatismus. So, und es ist halt natürlich immer noch so.
Ihr redet euch das schön, wie ihr wollt.
Natürlich, das macht doch jeder so, oder? Also für Nachrichten ist X natürlich immer noch echt eine wichtige Infoquelle, auch für mich übrigens. Und wir finden schon auch, dass es bei rechtlichen Themen auch weiterhin wirklich gute Diskussionen und Informationen bei X gibt. Deswegen, wir testen das. Wie gesagt, wir haben selber Bauchschmerzen. Wir gucken uns an, wie das läuft die nächsten Monate und ob es zu übel wird. Werbeblock endet jetzt gleich, aber wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Newsletter, sofern nicht längst geschehen. Folgt uns in den sozialen Medien, wo ihr euch wohlfühlt. Wir sind natürlich auch bei Insta und bei LinkedIn und sogar noch bei Facebook. Und schaut euch natürlich die Webseite an. Ende des Werbeblocks.
Und mich trefft ihr übrigens auch auf X. Übrigens ganz ohne Bauchschmerzen. Ich habe auch dieses ganze Gejammer wegen Desinformation, Hass und Hetze, finde ich, völlig übertrieben. Als wäre das so, dass man das nicht mehr benutzen könnte. Es ist eine so groteske, bescheuerte Aktion, die SPD, Grüne und Linke da abgezogen haben. Und es nützt und hilft ja wirklich absolut niemandem. Also geht auf X und schämt euch nicht auch noch dafür.
Nein, man kann das natürlich alles diskutieren, das machen wir aber nicht. Wir machen nämlich jetzt unseren eigenen Podcast.
Du hast dieses Thema angerissen, liebe Pia. Ich habe damit nicht angefangen.
Ja, weil es wirklich sehr viel Leserpost gab und ich das auch einfach hier nochmal sagen wollte und erklären wollte.
Unsere Themen. Die KI-Tools funktionieren, das jedenfalls berichtet Tom Bregelmann nach der Legal Exchange. Der Bundeskulturstaatsminister darf eine linke Berliner Buchhandlung nicht als politische Extremisten bezeichnen. Der Roland-Rechts-Report wurde eingestellt. Jetzt gibt es keine Daten und Fakten mehr über das Vertrauen der Deutschen in ihr Rechtssystem. Und außerdem zwei aktuelle Entscheidungen, die wie geschnitzt sind für eine Examensklausur.
Die gute Nachricht.
Letzte Woche habe ich aber gar nicht den Relaunch von Berg aktuell gemacht, sondern war in München auf der Legal Exchange. Eine große neue Messe für den Rechtsmarkt. Also zwei komplette Tage voller Legal Tech, vor allem aber voller Legal AI. Und dort war auch Tom Bregelmann, der ist Rechtsanwalt bei Anerton. Vor allem ist er aber ein ausgewiesener Legal AI-Experte und Berater in diesem Bereich. Und deswegen war er bei der Legal Exchange, ich habe es mit Interesse gesehen, Tom, auch Mitglied des Advisory Boards und Co-Moderator eines aus meiner Sicht sehr interessanten Panels. Also ihr kennt Tom schon aus den Folgen 40 und 62, da hat er eine Sonderfolge mit Hendrik gemacht. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Danke, liebe Pia, dass ich dabei sein darf. Guten Morgen.
Bevor ich dich jetzt frage, wie du die Legal Exchange fandest, kleiner Transparenzhinweis von mir. Eines der 5 Gründungsmitglieder und in weiten Teilen auch der Organisator der Legal Exchange in München ist der Verlag CH Beck, zu dem auch Beck aktuell und die NJW gehören, die hinter diesem Podcast stecken bekanntlich. Also wenn ich jetzt was zu der neuen Legal Tech Messe sage, dann hat das wahrscheinlich da draußen nur begrenzte Credibility. Aber dafür habe ich ja dich, Tom. Wie fandest du die Legal Exchange vielleicht erstmal so insgesamt?
Transparenzhinweis auch von mir. Ich war ja im Advisory Board, aber habe ich irgendwie meinen Senf dazu gegeben. Das hat mich natürlich gefreut, dass ich da irgendwie was sagen durfte, aber organisiert habe ich das nicht. Also insofern war ich da, glaube ich, ein unabhängiger Moderator auf diesem einen Panel und ansonsten war ich natürlich auf der Konferenz. Ja. Und das war ganz schön. Die Stimmung war ganz gut. Ich habe mit sehr vielen Leuten geredet und zwar irgendwie auch sehr interessant geredet. Also irgendwie hatten alle den Eindruck, jetzt geht was. Ja? Mhm. Zeit, dass sich was dreht. Es hat sich was gedreht. Das merken auch wirklich alle, dass die Angebote jetzt auch funktionieren. Und wenn man jetzt kritisiert, sagt, dieses und jenes ist schlecht, das ist ja immer richtig und wichtig, dann ist das aber eine Kritik auf einem anderen Niveau, nicht ein Niveau, wo man sagt, dein Legal Tech Tool funktioniert ja gar nicht. Die Sachen funktionieren. Und dann hast du halt unterschiedliche und dann hast du halt Wettbewerb. Das hat man ja auf meinem Panel auch gesehen. Da gab es ja auch unterschiedliche Positionen in technischer, rechtstheoretischer, philosophischer oder Marketing-Hinsicht oder auch Sicht der digitalen Souveränität.
Jetzt kommen wir sogar schon hier zur Philosophie. Also kommen wir mal direkt zu deinem Panel. Ich würde sagen, das war eines der interessantesten Panels, die du da moderiert hast, gemeinsam übrigens mit einem sehr geschätzten Kollegen aus dem Verlag. Und da saßen wirklich jetzt die Vertreter des Who is Who, der jedenfalls in Deutschland vertretenen Legal AI-Szene, ne, und haben die Rede und Antwort gestanden. Das waren natürlich auch alles Aussteller, das muss man auch sagen. Ne? Das heißt, die haben natürlich ein hartes finanzielles Interesse daran, gut dazustehen. Trotzdem habe ich die Diskussion als relativ frei empfunden.
Die haben kein Marketing gemacht. Also die waren alle super. Also nochmal ein Hinweis, wir hatten nur eine Frau auf dem Panel. Das ist mir extrem peinlich gewesen. Das habe ich auch angemerkt. Das war mir auch vorher peinlich und das darf auch beim nächsten Mal nicht passieren. Aber Natalia
Schomeros von Legora.
Von Legora war super und die anderen haben das also auch anerkannt. Also das muss nächstes Mal besser sein.
Ja, na klar muss das besser werden. Das ist ja wohl irgendwie keine Frage. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ich habe nämlich auch auf der Legal Exchange 2 Veranstaltungen moderieren dürfen. Und auf einer davon saßen nur 3 Frauen auf der Bühne. Ausschließlich Frauen. In 15 Jahren Berufstätigkeit war es das erste Mal, dass ich eine Veranstaltung ohne Männer moderiert habe. Ich muss sagen, es war großartig. Ist das dann eigentlich ein Female? Man weiß es nicht. Also Tom, wer war da? Wer saß bei dir auf dem Panel?
Also wer war da? Es war Elias Lindebeck von Noctua da und eben Victor von Essen von Libra und Joe Cohen von Harvey. Deswegen haben wir das Panel auch auf Englisch gemacht. Das ging, glaube ich, auch ganz gut. Und Natalia Schomerus von Legora, Michael Grupp von Brighter und Michael Friedmann von Prime Legal AI. Und die haben alle unterschiedliche Herkünfte, denn die kommen ja aus unterschiedlichen Ecken und ihre Angebote sind auch unterschiedlich.
Genau, sag doch einmal ganz kurz, die kann man ja relativ gut clustern.
Also man kann die unterschiedlich sortieren. Klar, du kannst sagen, es gibt 2 Juggernauts, 2 Big Shots, 2 Giganten. Das sind dann halt Legora und Harvey, einfach weil die so viel Geld eingesammelt haben und weil die auch einfach so viele Kunden und weltweit haben. Genau. Dritter im Bunde könnte Libra sein, weil die mit Wolters Kluwer verbandelt sind und also insofern auch sehr viel Größe haben. Dann könnte man auch wieder clustern, wer hat eigentlich einen juristischen Verlag hinter sich? Also wer hat Zugriff auf super gute Inhalte? Das sind dann eben nur Noctua und Libra, weil die eben, Noctua hat eben Beck hinter sich und Libra hat eben Wolters Klüver hinter sich. Der Vizien-Otto Schmidt-Verlag, der bei einigen drin ist, aber das ist ja dann immer extern. Harvey und Legora sind ja selber nicht mit juristischen Verlagen so verbandelt, sondern müssen Inhalte hinzu besorgen. Ist halt so, ist halt anders. Und wie könnte man sie auch sonst clustern? Also einige gibt's halt schon länger. Also zum Beispiel Writer ist ja ein älteres Legal-Tech-Unternehmen, seit 2018, glaube ich. Und auch schon sehr lange erfolgreich und hat auch immer schon irgendeine Form von KI eingesetzt und hat jetzt vielleicht gar nicht einen Pivot gemacht, sondern hat seine Produktpalette erweitert. Michael Friedmann kommt, war früher frageinanwalt.de. Da sage ich eigentlich immer, der ist schon echt so lange dabei und er hat halt als einer der wenigen sofort geschnallt, was jetzt kommt mit den Transformern, mit den Sprachmodellen ab Ende 2022, wird sein bisheriges Geschäftsmodell wohl erledigen oder sehr stark verändern. Er ist also sehr schnell auf den Zug aufgesprungen, also hat also auch sich verändert. Und da könnte man auch unterscheiden, ist das immer gegründet worden von Juristen? Zum Beispiel Lieber, da siehst du Victor von Essen, das hat er auch gesagt, der war halt lange in der Großkanzlei und hat halt echt Litigation gemacht, sozusagen. Der weiß, wie hart es sein kann, Anwalt zu sein. Meine ich nicht ganz scherzhaft.
Vor allem, wenn man im Keller sitzt. Ja.
Ist natürlich privilegiert, klar, oder was heißt privilegiert? Man verdient ja ganz gut, man hat es sich auch selber ausgesucht, kann sich keiner beschweren, selber schuld. Aber man denkt sich natürlich, gerade wenn man als Anwalt arbeitet, boah, ey, manche Sachen könnten ja echt besser laufen, wieso gibt's das nicht? Und jetzt gibt's halt Sachen, da kommt der her, live von Obstur ist er eben promovierter Mathematiker. Der hat also, wenn ich sagen würde, so als CEO das größte wissenschaftliche Interesse oder auch die größte wissenschaftliche Kenntnis. Es ist total interessant. Also ich dachte beim Panel, vielleicht ist es gleich wie so ein Gladiatorkampf. So jeder hat eine Stärke und eine Schwäche. Der eine hat ein Netz, der andere hat einen Dreizack, der eine hat nur eine Schulterplatze, aber der andere, was weiß ich. Aber die haben sich ja nicht vernichtet. Das ist eigentlich eine sehr healthy Competition, würde ich sagen. Und das hat man auch gemerkt. Die Leute sagen, naja, das eine ist gut, aber das in einem ist es nicht gut. Deswegen habe ich zwei. Das muss man sich dann halt leisten können. Und ja, aber es war halt so, das Panel hat halt deswegen, glaube ich, funktioniert, weil die alle echt was anzubieten haben. Deren Sachen funktionieren. Da kann man sich immer drüber streiten, wie gut und wie schlecht und sonst irgendetwas. But it works. Es ist nicht so, dass da Luft verkauft wurde.
Aber das war ja jetzt irgendwie ein relativ großes Thema, hatte ich zumindest den Eindruck, auch auf der Messe, dass ein paar Tage vorher hatte Freshfields, also eine der größten Kanzleien weltweit, angekündigt, jetzt mit Claude zu arbeiten von Anthropic. Also Anthropic ist ja ein gar nicht auf Recht spezialisierter KI-Anbieter und der jetzt aber offensichtlich relativ gezielt seine ziemlich gute KI auf den Rechtsmarkt ausweitet.
Das ist auch diskutiert worden, weil eben die Frage ist, kannst du ein Standardsprachmodell kombinieren mit juristischen Inhalten, reicht das? Da ist zum Beispiel der Ansatz von Live, von Noxtur zu sagen, nee, das reicht nicht, die trainieren ihr Sprachmodell mit juristischen Inhalten, das ist deren Weg. Die anderen haben alle kein originäres Sprachmodell. Bei vielen ist auch Anthropic, also Claude Opus 4.6 oder 4.7 drin. Würden sagen, nö, ein normales Standardsprachmodell, das sich irgendwie juristisch ausdrücken kann, mit juristischen Inhalten, funktioniert auch. Das sind schon unterschiedliche Ansätze. Und ich glaube, das kann man dann auch bei den Produkten erleben. Ich kenne ja ziemlich viele davon. Die sind dann auch schon unterschiedlich. Und Anthropic selber aus den USA, das schreibt ja irgendwie wunderbar. Und Richard Dawkins, dieser bekannte alte Wissenschaftler, sagte ja, weiß nicht, wo war das jetzt, vor ein paar Tagen hat er geschrieben, er könnte nicht mehr erkennen, dass Claude kein Bewusstsein hätte, da wurde er sehr viel veräppelt. Da hat er klargestellt, er weiß das schon.
So,
er meinte
halt
nur,
so
wenn
an.
Er das jetzt ja. So unverfänglich so. Ich kenne eine Menge Juristen, die sagen, und auch Juristinnen, die sagen, Claude Opus 4.7 von Anthropic schreibt besser als sie. Und das sind Leute, die echt gut sind. Natürlich ist es so, wir als Menschen regieren immer noch das Kontextfenster. Also ich sage Claude, was passiert ist, und das muss ich mir auch immer noch glauben. Und wenn ich ihn mit den falschen Informationen versorge, also mein Standardbeispiel immer, irgendwie ein Vertrag hätte schriftlich unterschrieben werden müssen, aber in den Beispielen ist es nur digital geschehen und dann kann die KI dir genau sagen, was beim Schriftformverstoß passiert ist, aber die weiß halt nicht, dass in Wirklichkeit dein Mandant doch nebenbei das alles auch mal auf Papier unterschrieben hat. Also weißt du, die Welt der Sachverhalte, und die zu erfahren, ist ja auch eine juristische Tätigkeit. Das können diese KIs alle noch nicht. Natürlich kann ich denen sagen, hier ist meine ganze Akte. Aber die wissen ja nicht, dass ich irgendwas vielleicht nicht in die Akte hineingetan habe. Also da gibt's noch Grenzen. Und was ich an Claude, also Anthropic, auch sehr interessant finde, das kann halt große Dokumentenmengen nicht nur sehr schnell, aber auch sehr gut analysieren, sodass du sagen kannst, was ist denn hier eigentlich los? Sodass ich Sachen angucken kann, die ich vorher nicht hätte angucken können. Das ist momentan immer wieder die Diskussion, wenn Leute sagen, oh, KI ist gar nicht so gut. Dann sage ich, es muss ja nur besser sein als das Elend, das wir vorher hatten. So, wenn man sich überlegt, weiß ich nicht, übermüdete First-Year-Associates und machen nachts um drei, fassen die irgendwie PDF-Berge zusammen in einer Word-Tabelle, würde ich sagen.
Dafür reicht es vielleicht dann doch bei der KI noch.
Genau. Vor allen Dingen, wenn die dann was zusammenfassen nach einer Rechtsordnung, der sie gar nicht zugelassen sind, würde man sagen, okay, dann kann es auch echt eine KI. Also da ist schon sehr viel möglich.
Trotzdem nochmal Datensouveränität und Datensicherheit. So, also, ne, Verschwies ist jetzt eine internationale Kanzlei, völlig klar. Die sind natürlich nicht nur in Deutschland. Aber, also ich würde sagen, in Sachen Datensicherheit schreibt sich Becknock sogar zumindest auf die Fahne. Sie hätten das höchste Niveau. Als am schwächsten gilt Harvey, würde ich mal sagen, ne? Aber wir sind als Anwaltschaft dem deutschen Berufsrecht unterworfen. Für die Justiz würde das noch viel mehr gelten. Also wirklich ketzerisch gefragt, kann man sich überhaupt oder wer kann sich überhaupt im deutschen juristischen Kontext überleben, erlauben, ein System zu nutzen, das nicht EU-based ist, das also keine EU-Cloud nutzt, das auf jeden Fall dem US-Cloud unterliegt?
Das kann man jetzt rechtlich beantworten und rechtspolitisch oder auch moralisch und politisch. Also, soweit ich weiß es nur sozusagen Gerüchte halber, hat Freshfields Anthropic auf einer eigenen sogenannten Instanz in Europa laufen. So, also dass also formal sogar angeblich dann Anthropic nicht sagen könnte, nach dem US Cloud Act schiebt doch mal die Daten. So, das ist das eine. Aber das weiß man natürlich nicht. Aber das könnte natürlich die Lösung sein, dass sie es bei sich haben. Dann hast du natürlich nach der Rechtslage Themen wie Datenschutz, klar, da wissen wir alles. Es gibt das Privacy Framework mit den USA. Vielleicht kommt der Schrems nochmal vorbei und Schrems ist wieder weg, kann ja sein.
Ich hoffe, denkbar.
Der ist ja sehr gut da drin und wenn er gewinnt, dann hat er auch eben auch recht gehabt. Wobei, die Richter am EuGH wechseln ja auch. Aber momentan, da ist ja Datentransfer in die USA nicht verboten, für Anwälte nicht. Muss halt Impact Assessment und weiß ich nicht, Standardvertragslaufen. Also muss er aber durch verschiedene Hürden rüber. Aber jetzt gibt es ja das eine Argument, die Sachen halt in der EU liegen und gar nicht in die USA geschickt werden, dann ist es zumindest datenschutzrechtlich egal, wenn dann das Hauptquartier in den USA liegt. Okay, das ist das eine Argument. Und das nächste ist dann natürlich Anwaltsgeheimnis. Da hat der Gesetzgeber ja 2017 endlich mal klargestellt, Anwälte dürfen auch IT in der Cloud nutzen. Und das ist eigentlich dann agnostisch, ob das KI ist oder irgendwas anderes. Seit 2017 oder 18 gibt es DeepL. Da schicken auch viele Anwälte Dokumente ungeschwärzt hin. Natürlich auf deren Server, ich glaube früher in Köln, jetzt auch Amazon Web Services. Warum geht das? Weil der Gesetzgeber eben 43 EBA und für die anderen freien Berufe gilt, dass es eine ähnliche Vorschrift gesagt hat. Ihr braucht die Einwilligung der Mandanten nicht einzuholen, ist zu kompliziert, aber dafür braucht ihr einen guten Dienstleister, den ihr zur Verschwiegenheit verpflichten müsst und auf die Strafbarkeit hinweisen müssen. Das kann man also berufsrechtlich auch noch abhandeln. Und wenn dein Anbieter formal in Deutschland oder in der EU ist, hast du auch dann berufsrechtlich eigentlich kein Problem mehr. Und dann hast du noch hast du noch die Strafbarkeit nach 203 StGB und da ist halt momentan die Diskussion, weil der US Cloud Act da nun mal ist, könntest du niemals irgendwie konform damit sein. Alle Strafrechtler, die ich kenne, sagen, das stimmt nicht. Also rechtspolitisch ist ein echtes Problem, wenn man jetzt Datensouveränität super findet.
Genau, aber das ist eine politische Frage. Möchte man sozusagen datensouverän sein oder ist es rechtlich relevant? Ja.
Genau, aber es gibt jetzt auch nicht wirklich Rechtsprechung dazu. Aber meinetwegen das Argument zu sagen, eine Behörde kann auf deine Cloud-Inhalte zugreifen, da würde man sagen, wenn das ein Problem ist, das können deutsche Strafbehörden auch. Dann sagen dann wieder andere Leute, ja, aber die handeln ja rechtsstaatlich. Da würde ich sagen, da können jetzt gerade Strafrechtler auch drüber lachen. Und sagen, wenn wir das Bundesverfassungsgericht hätten, würden wir noch weniger Fälle wissen, wo es halt auch nicht so ist. Und ist der US Cloud Act rechtsstaatlich? Anscheinend nach dem amerikanischen Rechtssystem schon. Okay, das muss ich ja nicht anerkennen. Also in dem Sinne, dass ich das jetzt nach deutschem Recht ausreichend finde. Aber die Strafrechtler, die ich so kenne, und das sind ziemlich hochvolle, die auch ziemlich viel KI nutzen. Also vielleicht sind die dann auch wieder nicht desinteressiert, sagen, die Tatsache, dass eine Behörde auf die Cloud-Inhalte zugreifen kann, ob nun in Deutschland, Frankreich oder sonst irgendwo, ändert nichts daran, dass ich mit meinem Anbieter nach 203 StGB eine Vereinbarung schließen kann, auch für die Subunternehmer, sodass ich mich nicht strafbar mache, wenn ich dem da was gebe. Selbst wenn theoretisch einer anderer das abschnorcheln könnte. Auch nach, 95 StPO wirst du auch manchmal nicht benachrichtigt. Also das sind spannende Fälle. Markus Hartung hat das ja gleich auch in seiner Back-Kolumne gesagt. Die Kanzleien haben halt in dem Sinne jetzt kein Innen und Außen mehr, so wie die Kanzleipflicht ist. Früher hat man alle Akten im Büro gehabt, sichere Tür, fertig. Da hätte man auch gemerkt, wenn einer was klaut, dann wäre nämlich ein Lastwagen vorbeigefahren und hätte erstmal alle Akten sozusagen 24 Stunden lang mit der Sackkarre reingefahren. Diesen physischen Schutz hast du nicht mehr. Ich sehe die Gefährdung, ich nehme das auch ernst. Aber who knows, ne? Da war natürlich jetzt Becknocks Tour sehr interessant, weil die sagen, sie sind wirklich in dem Sinne souverän, weil sie ihr eigenes Sprachmodell trainiert haben, weil sie es alles auf Servern haben, die in Europa liegen, die auch nicht irgendwie im Gesellschafterkreis dann irgendwie von außerhalb der EU kontrolliert werden, ist ja nicht in den USA ein Problem. Das weiß ich, Datentransfer in die Türkei oder China könnte genau das Thema sein. Whatever. Also die chinesischen Sprachmodelle sind auch sehr gut. Also darum ging es natürlich auch. Und das ist natürlich jetzt für Kanzleien schwierig. Der Gesetzgeber hat 2017 gesagt, dürft ihr selber entscheiden, unternehmerisch. Super, und das ist natürlich für Kanzleien überfordernd. Ich sage immer als Analogie, die Anwälte haben ja dieses besondere elektronische Anwaltspostfach. Das ist ja so eine Mischung aus WhatsApp und GMX, und zwar eine höllische Mischung.
Ja.
So, aber mittlerweile geht es ja ganz okay. Aber sicher ist es nicht, es wird bei der BRAC umgeschlüsselt. Mhm. Finde ich Quatsch irgendwie. Da hat ja ein Kollege mal gegen geklagt, hat gesagt, das ist nicht sicher, liebe Leute. Dann hat der BGH ja gesagt, doch, das ist sicher. Und zwar ist es ist im Rechtssinne sicher.
Seitdem rätseln wir alle, was zum Teufel heißt das wohl?
Mhm. Das ist ein überspezifisches Dementi. Das heißt, es ist nicht sicher. Nur im Rechtssinne. Und da muss ich sagen, für die meisten Anwälte auf dieser Erde, oder jetzt zumindest in Deutschland, die den deutschen Berufsrecht unterliegen, muss man sagen, ihr müsst euch wohl damit bescheiden, was im Rechtssinne sicher ist. Schön wären andere Dinge. Und digitale Souveränität wäre auch schön. Aber wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, wird es irgendwie gruselig. Weil einfach nur einen anderen Cloud-Anbieter zu haben, der dann wieder auf Computern irgendwie aus anderen Ländern läuft, ist dann irgendwie auch nicht cool. Ich halte das nicht für ein Schlagwort, ich halte das für sehr real. Aber das ernst zu meinen, ist nochmal eine ganz andere Tasse Tee.
Wir haben jetzt die letzten 2 Jahre aus meiner Sicht, also aus journalistischer Sicht, total viel über Probleme geredet, über Kritik und so weiter. Halluzinationen, überlastete Gerichte, weil die von den KI-Schriftsätzen überschwemmt werden. Der berühmte Robo-Judge, was macht das mit der Anwaltsbranche und so weiter, alles schlimm. Und jetzt ist es aber eigentlich schon, weiß ich nicht, insoweit bereinigt, als sich eigentlich jeder darüber klar ist, wir müssen das einsetzen. Oder ist das jetzt nur mein Gefühl, weil man auf der Messe rumhängt und sich mit der Thematik beschäftigt? Du bist der Berater, du wirst wahrscheinlich auch nur mit Leuten zu tun haben, die sich schon damit beschäftigen. Aber glaubst du, es ist jetzt einfach sozusagen klar, das muss jetzt, weil geht nicht anders? Vor allem im Anwaltsmarkt?
Ich habe jetzt auch nur anekdotisches Wissen. Ich bin ja nicht die allwissende Müllhalde.
Schade.
Also, kennst du vielleicht auch noch so früher aus den Fraggles, ne?
Natürlich. Also, es ist ein ganz hässliches Thema. Jetzt hier weg von dem Altersthema weiter. Jetzt beantworte bitte mal meine Fragen.
So, die Fraggles kann man doch auch auf YouTube sehen. Da kann man ganz jung sein.
Absolut, ja.
Also, es ist nach meiner Einschätzung so, dass ich würde sagen, dass über 80% der deutschen Anwälte und Anwältinnen irgendeine Form von KI einsetzen. Davon werden ziemlich viele ChatGPT einsetzen, weil das jetzt mit 5.5 auch wieder echt gut funktioniert. Das ist natürlich überhaupt nicht datenschutz- und berufsrechtskonform. Das geht also nicht, aber das wird viel gemacht. Und dann sehen die natürlich auch neidischerweise, wie es andere machen. Also sehr viele Unternehmen in Deutschland, ich mache ja auch manchmal bei anderen Unternehmen, die keine Anwälte oder Syndikusanwälte sind, die steigen jetzt gewaltig auf ChatGPT um. Da kann man natürlich die Hände über Kopf zusammenschlagen. Furchtbar, keine Datensouveränität und alles Mögliche. Die nehmen die Enterprise Edition und deren Datenschutz auf Sachen datenschutzrechtlich sind sie dann okay. Und wenn die Anwälte, wir sind ja sozusagen, wir regieren über relativ viel Markt. Also unsere Arbeit ist total wichtig und auch werthaltig. Nein, genau. Aber wir sind nicht viele Leute. Und wenn die Anwälte sehen, oh, bei meinen Mandanten, 10 Mandanten haben jetzt jeweils 200 ChatGPT-Lizenz eingeführt. Und das ist ja momentan die Tatsache. Also die ganzen Ingenieurbüros und so, damit mache ich auch viel. Die sagen einfach, jetzt kriegt jeder einfach eine. Der Copilot von Microsoft ist noch zu schlecht. Kriegt jetzt jeder. Ich war gestern beim großen Wohnungsunternehmen, da haben die jetzt also auch einmal 40 Lizenzen eingeführt. Dann sehen die Anwälte natürlich, alle haben das. Das gehört dann auch schon irgendwie zum Ausbildungsstandard sozusagen. Und wenn ich das jetzt berichte, nicht falsch verstehen, ich sage jetzt nicht, ich heiße das
nein,
gut.
Nein, ich frage nach den Fakten,
genau. Aber it is what it is. Genau, und dann nehme ich halt also an, dass dann also auch manche sagen, boah, alle Tools, die wir jetzt auf dem Panel gesehen haben, die sind alle super und die verkaufen natürlich auch ihre IT-Sicherheit, aber ich nehme an, eine Menge Anwälte würden sagen, das ist mir eigentlich zu teuer, Jura kann ich selber, ich brauche eigentlich nur eine Schreibassistenz, and why not? Oder die sagen, oder die hoffen auch, dass der Co-Pilot besser wird. Also der wird ja auch so langsam besser von Microsoft. Also ich sehe jetzt schon, dass der Einsatz von KI riesig ist, gerade wenn man jetzt sieht, was die Excel-Plugins leisten. Nicht alle Kanzleien haben mit Excel zu tun, aber viele haben damit durchaus zu tun und sind nicht unbedingt die Meister jetzt im Zusammenstricken von Formeln oder Importieren von irgendwelchen Datenfragmenten in irgendwelche Zellen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr schön. Also man sieht, dieses Jahr ist sehr viel Büromenschenarbeit von Stunden auf Sekunden zusammengeschrumpft. Und was wir daraus machen, ist die Frage, werden jetzt ganz viele ihre Arbeit verlieren? Ich höre von manchen Kanzleien, dass die dann jetzt ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter nicht verlängern. Weiß ich gar nicht, ob das richtig ist. Vermutlich ist es wieder so, eigentlich wird dadurch nicht wirklich ein großer Jobverlust eintreten, aber die Leute, die sozusagen nicht mitkommen, die haben ein Problem.
Es werden halt vielleicht ein paar andere Jobs gebraucht, ne? Also Data Engineers und so weiter. Vielleicht sind es ein paar Juristen weniger und ein paar Data Engineers mehr.
Genau. Es wird sicherlich Verloser geben, das ist leider so. Aber ich weiß nicht, ob jetzt der große Jobmarktzusammenbruch stattfindet oder irgendwie Neues haben willst. Aber wenn du siehst, wie sich das auch so an den Universitäten oder in den Schulen komplett durchgesetzt hat. Aber wenn du dir jetzt anguckst, was jetzt zum Beispiel die Bedingungen der Humboldt-Universität sind, die gerade veröffentlicht haben, die lassen ja im Prinzip alles zu. Also Gliederung, auch Textverbesserung, wo man sagen muss, wenn du deinen Text selber geschrieben hast und ihn damit KI verbessert, dann ist es immer noch dein Werk. Aber du kannst natürlich schon sagen, wenn du unstrukturiert Sachen geschrieben oder diktiert hast, die deine Ideen sind und du lässt das von der KI umarbeiten, dann ist es irgendwann auch nicht mehr deine geistige Leistung.
Aber es sind halt Abgrenzungsfragen, die einfach einer faktischen Realität folgen. Zum Abschluss, wir reden eigentlich schon wieder viel zu lange. Ich hatte das Gefühl, alle auf der Legal Exchange haben sich gefragt, wie wird sich denn jetzt der Markt konsolidieren? Wagst du eine Prognose? Also welche Anbieter werden bleiben? Wer wird aus dem Markt verschwinden und vor allem warum?
Also ich würde sagen, das sind ja alles Erwachsene, diese Unternehmen. Und freier Wettbewerb ist ja auch mal was Schönes. Den hatten wir lange jetzt im Bereich der großen juristischen Datenbanken nicht so. Jetzt ist hier mal so ein echt radikaler, fieser Wettbewerb ausgebrochen. Legora hat jetzt immer Jude Law, der jetzt irgendwie Werbung macht.
Werbung, ich frage mich noch.
Naja, aber ich meine, welcher deutsche Anbieter fragt er jetzt mal Grönemeyer, der dann auch sagt, so Zeit, dass sich was dreht und der dann auch so auf sein Legal Tech.
Hast du schon mal vorgeschlagen? Also ist vielleicht nicht ganz so gut aussehend, aber natürlich musikalisch wesentlich hochwertiger, ne? Irgendwas halt immer, ja.
Mhm. Muss ja das Marketing bei den Partnern andocken. Vielleicht fühlen die sich dann also sozusagen, also sorry. Das müssen ja sehr interessante Überlegungen gewesen sein, Jude Law zu engagieren. Das wäre sicherlich in Deutschland auch möglich. Also ich glaube, dass jetzt hier ein echter fieser Wettbewerb ausgebrochen ist. Das ist natürlich hart für die Beteiligten, weil sie dann auch ganz sich viel anstrengen müssen. Wuhu. Aber es ist eigentlich für die Kanzleien und Anwälte und User eigentlich ganz gut, weil es eigentlich heißen muss, dass die Tools auch relativ schnell besser werden, weil du natürlich dem einen sagen kannst, nee, die anderen haben dies, wieso habt ihr das nicht und so. Und dann müssen die also auch reagieren. Du siehst ja hier sehr schnell, wie die alle Angebote besser werden. Das hat man, ich nenne jetzt keine Namen, bei den juristischen Datenbanken, die sonst in Deutschland so üblich waren, also in den letzten 20 Jahren, jeweils von der UX nicht.
Du wirst mein Schweigen an dieser Stelle verstehen.
Ja, no offense. Und ich liebe alle juristischen deutschen Datenbankanbieter, weil die echt gute Inhalte haben, gute Verlage sind. Das würde ich auch nie kritisieren, aber die machen gute Arbeit. Die brauchen wir auch. Aber jetzt haben wir Wettbewerb, der eigentlich echt ganz cool ist. Ob sich das konsolidiert, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt hier irgendwie einer noch den Markt beherrscht und groß ist. Kann man natürlich alles mal kritisieren. Warum lizenziert der seine Inhalte nicht dahin? Warum ist Otto Schmidt überall? Wieso funktioniert Otto Schmidt da besser als hier? Würde ich sagen, ja, mach doch Wettbewerb endlich mal. Das ist exciting. Ob die Anwälte dann weniger bezahlen, weil irgendeiner dann der billigste ist? I don't know. Wenn jetzt natürlich ChatGPT und Anthropic sagen, ach, wisst ihr, wir haben ja auch eine Instanz in Irland und ihr kriegt hier eine schöne Vereinbarung nach 43 EBAO und 203 SDGB, das könnte dann für die anderen Anbieter schon haarig werden. Schon klar, aber ich glaube nicht, dass die gekillt werden, weil die mehr anbieten. Vor allem jetzt sozusagen die Elephant in the Room, was noch gar nicht gelöst ist, der Anschluss an die Legacy-E-Akten. Da kannst du mal einen eigenen Podcast zu machen. Das ist eigentlich das viel größere Problem. Die KIs können jetzt genügend juristisch schreiben. Die Anwälte und Anwälten können eh genügend Jura. Aber schließ das mal an deine E-Akte ein. Weißt du, was da immer noch der Standard ist? Bei fast jedem Tool? Download der PDFs auf dem Desktop und dann Upload und dann das Ergebnis wieder übertragen. Das ist not cool. Die eigentliche Challenge ist nämlich, wer flanscht die ganzen E-Aktensysteme an? Das wird passieren, ist aber momentan eigentlich ein viel größeres Headache.
Wir könnten noch eine Stunde weiterquatschen, geht aber nicht. Ich danke dir für dieses sehr, sehr konstruktive Gespräch. Bis zum nächsten Mal bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Wie meinen?
Friedrich Merz' alter Busenfreund, der Kulturstaatsminister Dr. Wolfram Weimar, parteilos, kommt nicht so ganz aus den Schlagzeilen. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, der hat so ein bisschen Ärger an der Backe, immer wieder. Und nun hat er gegen den Buchladen zur schwankenden Weltkugel verloren. Deren Betreiber hat er in einem Zeitinterview als politische Extremisten betitelt. Und die klagten daraufhin und beantragten eine einstweilige Anordnung, die sie jetzt auch bekamen.
Also ganz kurz einen Schritt zurück. Die schwankende Weltkugel ist einer der Buchläden, die vom Haber-Verfahren betroffen waren, oder? Also dieser informellen Überprüfung durch den Verfassungsschutz.
Ja, ganz genau. Dieses Haber-Verfahren haben wir im Podcast schädlicherweise nie so richtig durchgenommen. Das ist uns immer ein bisschen durch die Gitter gerutscht und deswegen machen wir es jetzt ein bisschen ausführlicher. Also dieser Buchladen, vielleicht mal ganz kurz dazu gesagt, das ist so ein kleiner linker Buchladen auf der Kastanienallee, da wo ich früher gewohnt habe. Und der ist jetzt nicht irgendwie sonderlich gruselig. Also da steht unter anderem von Herrn Potter das Buch Autoritäre Linke drin. Also wer richtig radikal ist, der würde sich so ein Buch
so
vielleicht
krass kann's nicht sein.
Der würde sich so ein Ding nicht reinstellen. Aber gut, was weiß ich denn, vielleicht sind die da auch total schlimm. Also, dieser Buchladen ist Opfer des Haber-Verfahrens geworden. Was ist das Haber-Verfahren? Das ist benannt nach Emily Haber und die war 2014 bis 2018 im BMI beschäftigt und danach Botschafterin in den USA. Inzwischen ist sie im Ruhestand. Übrigens ganz nebenbei, gestern bei dieser Veranstaltung zum Berufsrecht, von der ich sprach, traf ich Johannes Dimroth. Warum sage ich das? Weil der ehemaliger Mitarbeiter bei Emily Haber war und jetzt ständiger Vertreter der Staatssekretärin im BMJV. Ich weiß nicht, ob du sicher schon drauf hattest, dass es diesen ständigen Vertreter der Staatssekretärin im BMJV gab. Ich hatte das ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm.
Selbstverständlich.
Aber der ist eben zuständig fürs Berufsrecht. Egal. Also zurück zu Frau Haber. Die hat 2017 an einem Erlass mitgewirkt oder ihn selbst auf den Weg gebracht, der Bundesministerien dazu auffordert, vor der Vergabe von Fördergeldern an NGOs den Verfassungsschutz zu konsultieren, also mal nachzufragen, liegt denn was vor? Ziel der Maßnahme ist es, laut einer Erklärung der Bundesregierung, die missbräuchliche Inanspruchnahme staatlicher Leistungen durch extremistische Organisationen, Gruppierungen und Einzelpersonen präventiv auszuschließen. Und das hat jetzt die schwankende Weltkugel getroffen. Was ist genau passiert? Ihr erinnert euch vielleicht, der Bundeskulturstaatsminister vergibt jährlich den Deutschen Buchhandlungspreis. Das läuft so, dass eine unabhängige Jury eine Auswahlempfehlung macht. Dann folgt der Bundeskulturstaatsminister dieser Empfehlung in der Regel, muss er aber nicht. Und bei der Weltkugel hat der BKM, und da wird es jetzt so ein bisschen shady, er hatte Zweifel und hat dann das Bundesamt für Verfassungsschutz um Prüfung im Haber-Verfahren gebeten. Da würde man jetzt schon vielleicht fragen, so was für Zweifel, was ist da denn los? Kommen wir drauf zurück. Am 28.01. teilte dann das Bundesamt für Verfassungsschutz mit, ja, da liegen Erkenntnisse vor. That's it. Danach gab es eine Riesendebatte, naturgemäß, viel, viel Berichterstattung. Das ist auch wichtig für diesen Fall. Und in der Zeit gab dann Weimar ein Interview. Die Zeit fragte ihn dann, ich verkürze es hier natürlich, warum haben Sie zwei Buchläden ausgeschlossen? Und Weimar hat dann gesagt, wenn der Staat Preise vergibt und Steuergelder einsetzt, dann kann er das nicht für politische Extremisten tun. Das ist die inkriminierte Aussage. Man merkt auch gleich, ne, wenn der Staat dann nicht für politische Extremisten, also er hat nicht gesagt, die schwankende Weltkugel ist ein politischer Extremist, ganz so easy war es dann doch nicht. So, und warum haben dann, es waren übrigens drei Buchläden, ich habe zwei eben gesagt, das ist Quatsch, es sind drei Buchläden gewesen. Warum waren das jetzt, also diese drei, warum hat Weimar also gesagt, lieber Verfassungsschutz, guck doch mal bei diesen dreien nach. Es gibt ja 118 Buchläden, die da irgendwie in Frage standen und Weimar hat die drei rausgewählt. Warum? Ja, und Weimar hat darauf dann gesagt, unsere Fachbeamten, die sich in der Buchhandlungsszene sehr gut auskennen, was ich auch irgendwie witzig finde, hatten in drei Fällen grundsätzliche Zweifel an der Preiswürdigkeit. Er tut also so, als hätte er da Beamten drin und die würden sagen, ja, schwankende Weltkugel kenne ich, da müsste man mal nachgucken. Gut, lasse ich so stehen, kann ich nicht Näheres zu sagen. Was ist jetzt rechtlich herausgekommen?
Es gibt übrigens eine sehr interessante Recherche von der Süddeutschen Zeitung, die das Ganze auf AfD-Kleine Anfragen zurückführt. Und die gehen wohl wiederum zurück auf eine NIOS-Recherche von der Buchmesse 2025. Da ist wohl das Online-Portal NIOS von Julian Reichelt über die Messe gelaufen und hat sich da
Ach, das stimmt, das erinnere ich auch.
Und die haben dann wohl angeblich laut Süddeutschen Zeitung, das ist wirklich jetzt nicht selbst recherchiert, wir packen euch das in die Shownotes, die AfD angestupst. Und die AfD hat dann wohl angefangen, diese sozusagen kleinen Anfragen zu stellen und auch in Bezug auf bestimmte Buchläden. Packen wir euch in die Shownotes, wie gesagt, völlig fremde Recherche.
Das klingt zumindest auch plausibel, wenn nicht etwas plausibler als die Tatsache, so wir kennen 118 Buchhandlungen und die drei stinken. Also ne, es ist irgendwie komisch. Was bedeutet das also rechtlich? Wir kommen natürlich zur Rechtswegseröffnung, 40 VWGO, ist es amtlich oder privat? Das spielt nachher auch in der Begründetheit eine Rolle. Wir haben das Thema diskutiert bei Daniel Günther. Ihr erinnert euch, diese Geschichte bei Lanz, da hatte er sich despektierlich über NIOS geäußert und da hatte dann NIOS gegen geklagt, bislang erfolglos, weil Günther sich dort eben nicht als Ministerpräsident geäußert hat, sondern als Parteipolitiker. Hier ist es nun so, die Maßgabe oder der Obersatz, an dem man das misst, fragt danach, ob spezifische Inanspruchnahme der Autorität von Amt und Ressourcen vorlag. Und naja, hier liegt ein konkreter Bezug natürlich vor, weil er selbst dann geäußert hat und gesagt hat, nein, diese Buchhandlung nicht. Es muss dann natürlich noch ein Anordnungsanspruch vorliegen und ein Anordnungsgrund der Anspruch.
Aber das ist so schön, wie du das heute juristisch durchprüfst, ein Traum.
Ja, aber das finde ich, einstweiliger Rechtsschutz fand ich immer toll, gerade im Verwaltungsrecht. Also der Anordnungsanspruch liegt da vor, also gibt es einen Grund, dieses Recht geltend zu machen. Das ist hier das allgemeine Persönlichkeitsrecht, Artikel 2 Einzelverbindung 1.1 Grundgesetz, beziehungsweise Artikel 2 Einzelverbindung mit 19.3 Grundgesetz. So, worum geht's da? Den sozialen Geltungsanspruch, das ist sicherlich ein Wort, was fallen sollte, wenn man darüber diskutiert. Der Staat darf sich eben nicht einfach ohne Rechtfertigung herabsetzend über seine Bürger äußern. Und jetzt kommt das Problem auf, dass er ja nur gesagt hat, so ja, wenn politischer Extremismus, dann darf der Staat nicht machen und so. Also er hat ja nicht gesagt, die schwankende Weltkugel ist politisch extremistisch. Es reicht aber, und das arbeitet das Gericht tatsächlich ziemlich ausführlich aus, dass es in diversen Zeitungsberichten immer um diese drei Buchhandlungen ging. So, und wenn er dann sagt...
Das VG Berlin ist das, oder?
Ich glaub, das ist VG Berlin. Gesagt, das doch, VG Berlin. Haben wir ja. so nicht gesagt?
Gut, okay.
Also wenn wir nicht gesagt haben, dann wären wir sehr schlampig unterwegs, aber es kann gut sein, also es war tatsächlich das VG Berlin. Und die haben dann tatsächlich diese ganzen Zeitungsberichte im Tatbestand auch zitiert, genau deshalb, damit man nämlich weiß, ja gut, wenn er jetzt davon spricht, ist es keine allgemeine abstrakte Normenfeststellung, so der Staat darf nicht politische Extremisten fördern, sondern das geht schon um die drei und darunter dann eben auch die schwankende Weltkugel. Kontext ist also wie immer im Äußerungsrecht entscheidend.
Aber hilft Weimar denn da jetzt das Haber-Verfahren gar nicht? Also er könnte doch jetzt sagen, ja eben, aber es sind ja auch Extremisten, deshalb kriegen sie ja auch den Buchpreis nicht.
Genau, deswegen ist es die Entscheidung auch beleuchtet auch ganz gut das Problem an diesem Haber-Verfahren. Das Verwaltungsgericht subsumiert dann also an diesem Obersatz und der lautet, es muss eben sachlich sein, diese Äußerung von Weimar und grenzt dann erst einmal aller Gemütlichkeit ab. Tatsache und Werturteil, politisch Extremisten, was ist denn Extremismus, wie soll man das definieren? Gibt es keine Definition, aber, sagt das Verwaltungsgericht, ist wohl immer Bestrebungen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Da kann man ja noch mitgehen und das ist nun mal ein Werturteil. Das ist jetzt so ein bisschen erinnert, dass, und da verweist das Gericht auch drauf, an die Entscheidung vom VG Meiningen zu Höcke. Da ging es darum, ob man den Faschisten nennen darf. Da hat das VG Meiningen dann auch nachgeschaut, was Höcke alles gesagt hat und daran dann den Begriff Faschismus oder Faschist ausdefiniert. Aber das ist eben auch eine wertende Äußerung und um die geht es jetzt hier. Und dann geht es um die Frage, gibt es einen Tatsachenkern? Und beim BKM ist da genau das Problem des Haber-Verfahrens, denn der hat dazu nichts weiter vorgetragen. Hat ja nur gesagt, ja, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat gesagt, da ist was, verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse, wortwörtlich. Und was kann das jetzt heißen? Das kann heißen, das sind Extremisten. Es kann aber auch heißen, da haben sich mal Extremisten getroffen und deswegen haben wir die jetzt hier in der Akte. Muss also gar nicht die Betreiber selbst meinen. Es kann aber auch heißen, geheimdienstliche Tätigkeiten für fremde Mächte. Das ist nämlich auch umfasst von diesem Verfassungsschutzmandat. Und dann wären wir also zum Beispiel, wenn da also Russen rumhängen und irgendwie gucken, wie sie Signal hacken können oder sowas, wäre das wahrscheinlich auch umfasst und dann kommt man halt nicht so ganz zu politischem Extremismus. Und dann sagt das VG noch etwas, was man sich im Grunde als Politiker vielleicht so über die Kommunikationsabteilung tackern könnte. Für die Zuspitzung, es handele sich um politische Extremisten, bestand demgegenüber keine Notwendigkeit und, wie dargelegt, auch keine belastbare Tatsachengrundlage. Da sind also Weimar ein bisschen die Gäule durchgegangen. Das kennen wir ja von seinem Busenkumpel Merz. Dem passiert das ja auch ständig. Und Pia, weißt du, was jetzt noch fehlt?
Was ist jetzt mit dem Anordnungsgrund?
Genau, der Anordnungsgrund, der fehlt noch. Also das ist immer zu beachten. Man muss einen Grund dafür haben, dass es jetzt im Eilverfahren entschieden werden könnte. Und das ist hier ziemlich einfach. Natürlich ist es für eine Buchhandlung nicht zumutbar, jetzt die Hauptsache abzuwarten, ob sie als politische Extremisten bezeichnet werden können. Und auf der anderen Seite hat der Weimar auch keine guten Gründe, jetzt schon vorab sozusagen Vorklärung des Sachverhalts, die als politische Extremisten zu bezeichnen. Und insofern war das alles gegeben. Und Herr Weimar muss jetzt so eine Äußerung unterlassen.
Und das Ganze ist bestimmt auch für die Buchhandlung die schwankende Weltkugel nicht nur schlecht. Bestimmt gab es Menschen, die von der Buchhandlung vorher noch nie gehört haben.
Eben, ich bin auch nochmal also vorbeigelaufen. Ich wusste, dass sie da ist, waren nie drin und bin dann aber natürlich zügig reingegangen und habe mich da auch mit jemandem unterhalten. Wir haben dann, man amüsiert sich halt, ne? Ist halt Berlin. Die nehmen das, glaube ich, relativ gelassen, aber gut, Grundrechtseingriff ist natürlich trotzdem.
Überraschung.
Du hast diese Woche einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Das Ende des Roland-Rechtsreports. Drama. Keine Daten mehr zum Justizvertrauen? Fragezeichen. Pia,
also Drama
geht's?
Stand da nicht. Drama,
das habe ich da hinzugefügt. Für dich.
Ja. Also fairerweise muss man sagen, und das wollte ich auch an dieser Stelle sagen, ich war damit erst die zweite aufgefallen, dass der Rechtsreport erschienen ist, ist das dem Kollegen Markus Seel, Shoutout, von der LTO. Danach habe ich dann zu recherchieren begonnen und tatsächlich, der Roland-Rechtsreport ist weg, das gibt's überhaupt nicht.
Seit fast 20 Jahren wurde da ja regelmäßig untersucht, wie die Menschen in Deutschland auf Justiz und Rechtsstaat blicken. Diese Frage, die uns alle immer beschäftigt in diesen ganzen Rechtsstaatsdebatten, vertrauen Sie den Gerichten, fühlen Sie sich fair behandelt, haben Sie das Gefühl, dass Gesetze nachvollziehbar sind? Warum wird der Report jetzt eingestellt? Ist das eigentlich eine Unzeit?
In der Tat, genau das fragen sich gerade alle. Also dieser Report hat tatsächlich über echt viele Jahre, ich glaube seit 2010, immer dieselben Fragen gestellt. Und daran konnte man halt natürlich auch Entwicklungen abschätzen. Also wie verändern Krisen, wie hat Corona die politische Polarisierung und so weiter, das Vertrauen in staatliche Institutionen geschwächt. Die Ergebnisse waren zuletzt ein bisschen durchwachsen. Allerdings war es schon so, dass das Vertrauen in andere Institutionen noch schneller gebröckelt ist als in die Justiz. Also die Justiz hat oft noch besser abgeschnitten als die Politik oder natürlich vor allem die Parteien. Also es gab schon so ein bisschen das Gefühl, irgendwie die Justiz ist vielleicht noch sie funktioniert zumindest noch ansatzweise. Aber auch da hat man schon gesehen, sehr viele Leute haben kritisiert, es dauert alles zu lange. Und sie glaubten zum Beispiel, dass es wichtig ist, sich teure Anwälte leisten zu können, um bei der Justiz Erfolg haben zu können. Also da gab es schon gewisse Alarmsignale.
Und wieso wird das ausgerechnet jetzt eingestellt? Wie gesagt, das ist doch eine Unzeit. Könnte ein Teil der Antworten die Bevölkerung womöglich verunsichern oder was?
Ehrlich gesagt haben wir uns genau diese Frage in der Redaktion auch gestellt, aber es war viel profaner. Es ging offensichtlich um Geld. Hinter dem Report steckte Nomen est Omen, deswegen hieß das Ding der Roland-Rechts-Report, die Roland-Rechtsschutzversicherung. Und die hat sich auf meine Presseanfrage doch recht offensiv aufgestellt, um es mal freundlich auszudrücken, und hat mir geantwortet, der Roland-Rechts-Report sei eine Studie gewesen, die das Unternehmen aus Marketing- und Imagegründen verfolgt hat. Es steht Unternehmen frei, in welche Maßnahmen sie investieren bzw. welche Maßnahmen sie weiterverfolgen möchten. Diese unternehmerische Freiheit nehmen wir auch für uns in Anspruch. Also, die hatten offensichtlich keinen Bock mehr, das zu bezahlen.
Jesus, die klingen wie die Pressestelle vom KG.
Es war wirklich hart.
Aber das ist ein anderes Thema. Das vielleicht tun sie sich mal zusammen oder wir machen mal einen runden Tisch auf, wie man Pressearbeit macht. Durchgeführt hat die Studie ja sonst immer das Allensbach-Institut, die könnten doch jetzt auch ohne Roland weitermachen, oder?
Ich habe mit denen gesprochen, aber offensichtlich keine Chance. Also der Zuständige, auch der Projektleiter der Roland-Rechts-Reports hat mir gesagt, die machen schon ab und zu kleinere Projekte auf eigene Rechnung auch. Aber obwohl das Budget jetzt aus seiner Sicht, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, gar nicht so hoch sei, dass man braucht, sagte er, das sei doch eine sehr große Untersuchung und die könnten sie nicht ohne Auftraggeber machen. Klingt jetzt alles erstmal nach so einer kleineren Branchenmeldung. Ich finde es eigentlich wirklich relevant. Diese Daten waren in Deutschland halt schon einzigartig. Es gab auch schon Kritik an diesem Roland-Rechts-Report. Also das war so ein bisschen dieses ganze Design der Studie. Also da gab es dann halt so Fragen, wie glauben Sie, dass vor Gericht alles mit rechten Dingen zugeht und so. Also wo man natürlich schon so ein bisschen denkt, hä, was ist denn das für eine Frage? Das ist man ja schon komplett biased, bevor man sie beantwortet. Trotzdem, es war halt das Einzige, was in der Richtung ernsthaft sozusagen recht detailliert und runtergebrochen und vor allem alljährlich existiert hat. Und genau wie du sagst, Henrik, wir reden alle ständig über Demokratiekrisen und darüber, dass die Menschen das Vertrauen in die Gerichte und den Rechtsstaat verlieren. Und die einzigen einigermaßen belastbaren Langzeitdaten schaffen wir dann einfach mal ab.
Naja gut, aber die Logik eigentlich ist heute ja oft, wenn man es einfach ausblendet, also so wie Hass und Hetze zum Beispiel, dann geht's weg, dann ist es einfach nicht mehr da.
Ja.
Das ist doch ganz gut. Aber es gibt
richtig,
ja noch
wenn man ganz fest die Augen zumacht, dann sieht einen keiner. Mhm. Das ist ein ganz alter Grundsatz.
Das Problem ist natürlich nur, es gibt noch andere Studien, die das durchaus untersuchen. Was ist denn mit denen?
Ja, es gibt andere, aber die sind eher allgemein aufgestellt. Es gibt das Justizbarometer auf EU-Ebene, es gibt den Demokratiemonitor von Bertelsmann. Die schauen aber eher so auf die Gesamtgesellschaft und auf gesamtdemokratische Zustände sozusagen. 2025 gab es auch erstmals eine neue Studie, hinter der diesmal die ARAG-Rechtsschutzversicherung steckt. Die macht aber auch einen EU-Vergleich und es ist insgesamt halt viel breiter aufgestellt als jetzt der Roland-Rechts-Report. Der war schon so ein bisschen sehr bodenständig deutsch sozusagen.
Und hat die Jura-Bubble schon reagiert? Denn wenn ich mich recht erinnere, war doch der Rechtsreport politisch, aber eben vor allen Dingen in der Justiz sehr beliebt, wenn es darum ging, die eigenen politischen Forderungen zu untermauern.
Ja, also mir ist sofort eingefallen, dass die BGH-Präsidentin Bettina Lindberg sehr oft auf den Roland-Rechts-Report zurückgreift, wenn sie irgendwie Vorträge hält, Reden hält, Aufsätze schreibt. Bei ihr habe ich mal nachgefragt und sie hat das sehr bedauert und sie hat auch insgesamt moniert, dass es in Deutschland viel zu wenig rechtstatsächliche Forschung gäbe. In dieselbe Richtung ging die Reaktion vom Deutschen Anwaltverein. Da hat der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Sven Walentowski auch ausdrücklich bedauert, nicht nur für den DRV, sondern auch für die Politik, dass diese wertvolle Quelle weggefallen sei. Aber da, wo ich es am ehesten erwartet hätte und übrigens auch angefragt habe, das war der Deutsche Richterbund, da kam gar nichts. Da habe ich sogar explizit auch angefragt, ob man da nicht Interesse daran hätte, dass es irgendwie weiterhin eine Datensammlung gibt, sozusagen zu dem Thema, weil eben der Deutsche Richterbund sehr, sehr oft auf den Roland-Rechts-Report referiert hat, um zu sagen, wir brauchen mehr Ressourcen, wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Technik, wir brauchen mehr Geld. Ne? Das ist ja irgendwie alles klar. Wie gesagt, gar keine Antwort. Das passiert bei der Pressestelle des Deutschen Richterbunds leider ehrlich gesagt sehr häufig, wo wir gerade bei...
Genau, ich wollte nochmal mein Angebot wiederholen, dass wir einen runden Tisch machen, wo wir dann einladen, die Pressestelle des KG Berlin, den Roland-Rechts-Report, Menschen dort und dann die Pressestelle vom DRB. Wirklich, das können wir gerne machen. Kommt hierher nach Blankenese, ich baue hier einen Tisch auf und dann reden wir mal.
Aber ich hätte in dem Fall jetzt tatsächlich mehr erwartet, weil wie gesagt, die haben den Roland-Rechts-Report angeblich gebraucht, um ihre Forderungen zu untermauern. Und ich habe auch mal beim BMJV nachgefragt. Da könnte man ja auch mal annehmen, dass das Bundesjustizministerium Interesse daran hat, dass es sozusagen Zahlen dazu gibt, ob die Menschen dem Rechtsstaat vertrauen. Auch da hat man sich aber extrem zugeknöpft gegeben. Man kommentiere grundsätzlich keine Entscheidungen unabhängiger Institutionen und Unternehmen der Privatwirtschaft.
Die haben an Wolfram Weimar gedacht und gesagt so, na, da sagen wir mal lieber nichts zu.
Genau. Wir sagen jetzt lieber nichts mehr, genau. Und und selbst auch Nachfrage dazu, ob es nicht vielleicht Bestrebungen gibt, aus dem BMJV vielleicht mit irgendwelchen anderen Institutionen oder Verbänden gemeinsam oder sowas aufzustellen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es finanziell unmöglich ist, so eine Umfrage zu finanzieren, kam da keine Antwort mehr zurück. Muss ich ehrlich sagen, ich finde es schon bitter. Gerade jetzt, wo wir alle über Vertrauensverlust in die Demokratie, über Polarisierung und den Zustand des Rechtsstaats diskutieren, dass da die einzige deutsche Langzeitauswertung verschwindet. Also ihr da draußen, falls noch jemand ein bisschen Kleingeld übrig hat, das Allensbach-Institut wäre wohl mehr als offen dafür, die Umfragen zum Vertrauen in die Justiz fortzusetzen.
Ja, dass der Staat kein Kleingeld übrig hat, haben wir diese Woche ja auch ausreichend gelernt.
Ja, schon wieder noch weniger.
Kommt das im Examen?
Wir haben jetzt noch zwei Fälle, die als Examenskandidaten sich geradezu aufdrängen. Das geht einmal um einen Raserfall, der zur Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit einlädt, mit drastischen Folgen übrigens. Und einmal einen Fall aus dem Verbraucherkaufrecht. Da geht es um die Reichweite der Beweislastumkehr. Und Pia, du hast jetzt Wünsch dir was, weil du jetzt so frisch wieder hier reingekommen bist. Welchen willst du zuerst hören?
Ich nehme immer das Strafrecht.
Immer das Strafrecht, damit kommen wir zu Autos. Wobei, in beiden geht es um Autos.
Ich wollte grad sagen, ja.
Schon daran, wir haben wieder das Thema. Es sind wieder Autos da, keine Tiere allerdings, aber Autos.
Und nicht ich habe sie ausgesucht. Also bitte, ja.
Der erste Fall, den hat das Landgericht Wuppertal entschieden. Da ging es um Raserei. Autoraserfälle kennt ihr alle, gab es viel BGH-Rechtsprechung zu, kommt auch oft im Examen, weil es halt sehr dramatisch ist, weil es zu Argumentationen einlädt und weil es, dogmatisch sauberes Arbeiten belohnt. Hier ging es darum, dass der Angeklagte wegen Mordes in Tatanheim, versuchten Mord, gefährlicher Körperverletzung, Verbot um Kraftfahrzeugring und so weiter verurteilt wurde, bekam jedenfalls lebenslange Freiheitsstrafe. Das ist das, was ich meinte mit dramatisch für den Täter in diesem Fall, weil er dann tatsächlich lebenslang hinter Gitter landen soll. Am 30.04.2025 war er saufen auf dem Feuerwehrfest in Remscheid-Lennep und um 22.30 Uhr hat er sich in seinem Mercedes AMG, ich glaube irgendwie 750 PS oder sowas, reingesetzt.
Was auch sonst. Ja.
Genau, und dann kam es zu einer Szene, die man tatsächlich in Berlin-Charlottenburg oft beobachten kann und die ich nicht vermissen werde an der Hauptstadt, dass die Leute nämlich irgendwie ein bisschen aggro sind und dann das Pedal nach unten durchtreten. Mhm. Bei ihm war das dann so, und auch das wirklich eine oft gesehene Szene, der stand hinter einem Auto, das geparkt hat am Seitenstreifen und wartete, dass der Gegenverkehr vorbei ist. Und sobald der Gegenverkehr durch war, trat er halt voll durch mit voll eingeschlagenem Lenkrad, was bei 750 PS mittelgute Idee ist. Daraufhin wurde es tatsächlich folgenreich. Das Heck brach aus, die Karre schepperte gegenüber auf den Bürgersteig und hat dort zwei Frauen erfasst, eine 17, eine 19 und eine davon ist tot. Das ist jetzt die Frage, ist das die bewusste Fahrlässigkeit gewesen oder bedingter Vorsatz? Und tatsächlich, das Landgericht Wuppertal war da ziemlich knallhart und hat gesagt, das ist Vorsatz. Sie argumentieren wie folgt, er habe sich dazu entschlossen, das hochmotorisierte Fahrzeug wenige Meter vom Gehweg entfernt mit maximaler Kraft zu beschleunigen. Er habe damit eine hochgefährliche Fahrweise gewählt, die für ihn nicht mehr beherrschbar gewesen sei. Als ihm diese Unbeherrschbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt bewusst geworden sei, habe er das Fahrmanöver weder durch naheliegendes Abbremsen noch durch das Wegnehmen vom Gas abgebrochen. Er habe das Manöver bewusst fortgesetzt und mit Ausnahme von 0,4 Sekunden das Gaspedal durchgehend fast vollständig betätigt.
Wir erinnern uns an die BGH-Rechtsprechung im Dunkeln. Ne? Da war ja immer die Frage, wie lang muss der Vorsatz vorliegen und so. Und das hat das LG offensichtlich sehr hart hier durchgezogen und gesagt, naja, außer 0,4 Sekunden, was natürlich wirklich fast nichts ist, hat er bis zum Aufprall quasi das Gaspedal durchgehend durchgedrückt. Ne? Also das ist schon, finde ich, eine ziemlich überzeugende Darlegung von durchgängigem Vorsatz bis zur letzten Sekunde.
Ja, und man muss sich wirklich diese Rechtsprechung vor Augen halten. Es ist quasi nicht mehr einholbar, wenn man sie nicht kennt, weil dann würde man vielleicht reingehen und sagen so, naja, aber der hat schon darauf vertraut, dass es gut geht. Und damit kommen wir mal so ein bisschen zum Prüfschema. Da müsst ihr halt immer erstmal Vorsatz definieren, Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung. Und dann gibt's ja die drei Formen, Absicht, Wissen, Wissentlichkeit und Eventualvorsatz. Und billigend in Kauf nehmen ist eben dann der Eventualvorsatz oder auch gleichgültig in Kauf nehmen und Vertrauen darauf, dass schon gut gehen werde, das ist dann die Fahrlässigkeit. Ja, und da ist das Landgericht Wuppertal, wie gesagt, nach eigenen Worten hat es eine harte Entscheidung getroffen, aber es ist hier davon ausgegangen, dass das ein Eventualvorsatz
aber
ist.
Aber welches Mordmerkmal denn?
Genau, das fehlt dann immer noch, das kann man dann auch gerne mal übersehen in so einer Klausur, Heimtücke.
Ah, okay.
Ja, weil die Frauen halt mit nichts gerechnet haben und ich glaube, 4 Sekunden waren sie dann einfach von schöner Abend zu tot. Das ist halt, da ist nicht mehr viel zu tun und nicht mehr viel zu reagieren. über all das kann man natürlich auch streiten. Ne? Das ist ja das Interessante für so eine Examensklausur. Da kann man überall auch anders abbiegen, ohne dass man deswegen jetzt gleich die Klausur komplett versemmelt. Aber da muss man eben ganz hart am Fall argumentieren. Und das gilt hier auch für diese ganzen Vorsatzgeschichten und so. Ne? Was hat er denn geglaubt? Ich erinnere noch an diese Rechtsprechung, das war ja Kudamm damals, die das ausgelöst hatte. Wollten die nicht eigentlich das Rennen gewinnen und gerade deswegen einen Unfall vermeiden und so weiter und so fort. Also da guckt man wirklich ziemlich tief in den Kopf rein. Naja, also Heimtücke, ja, jetzt kann natürlich Revision eingelegt werden und es würde mich sehr wundern, wenn das nicht geschehen ist oder noch geschehen sollte. Ich weiß gar nicht, ob die Frist noch läuft, ich glaube nicht. Und ja, sollte man auf jeden Fall vor Augen haben, denn das kann gern mal abgeprüft werden, ob nur als Klausur oder im Mündlichen.
Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Verbraucherrechtsfall vom BGH gestern.
Genau, tatsächlich wichtig, weil auch ultra wichtig für Klausuren und es geht um Fahrzeuge, Roller und ein Auto. So, der BGH hat nämlich über zwei Fälle entschieden. Jeweils war es so, dass ein Fahrzeug gekauft wurde und dann was kaputt ging. Beim Roller war das so, dass der auf der Autobahn angefangen hat zu pendeln und kam dann wohl zum Sturz. Und bei dem anderen war es ein Auto, das in St. Peter-Ording, also hier um die Ecke, am Strand abgebrannt ist. Ja, da haben wir natürlich eine Beweislastregel in 477 BGB, alter Fassung, 477.1 neue Fassung. Diese Regel sagt, dass innerhalb eines Jahres, früher 6 Monate, seit Gefahrübergang ein von den Anforderungen nach 434, also Sachmangel, wenn der sich zeigt in dieser Zeit, dann werde vermutet, dass die Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war. Soll also Verbrauchern erleichtern zu beweisen, dass die Sache kaputt war, als sie erworben haben. In diesem Fall war es jetzt aber so, dass der Sachverständige gesagt hat, ja, das kann sein, dass es auf den Mangel zurückging, also Auto abgebrannt wegen Tierbiss in der Stromleitung, sage ich schon, Benzinleitung, oder beim Roller kann das auch einfach blödes Fahren sein, was dann zur Pendelei geführt hat, aber es kann eben auch sein, dass es am Mangel gelegen hat. Die Vorinstanz hat dann gesagt, die Vermutung greift nicht bei so einer Unklarheit. Der BGH sagt jetzt doch.
Und zwar beide Gerichte, ne? Beide Gerichte in den Vorinstanzen haben gesagt, nö, das reicht nicht, hast du nicht bewiesen, tschüss. Hm?
Das ist hier schon eine deutliche Verschärfung. BGH sagt nämlich jetzt im Grunde, also ich sag's mal in eigenen Worten, Vermutung greift bei Unklarheit. Etwas besser ausgedrückt, die Mangelerscheinung ist jeder innerhalb dieser Frist aufgetretene, für den Käufer nachteilige Zustand der Kaufsache, wie zum Beispiel abgebrannt sein.
Kein Beispiel, ja.
Wenn es als mögliche Ursache für diesen Zustand, also abgebrannt sein, zumindest auch ein Umstand in Betracht kommt, der, wenn er dem Verkäufer zuzurechnen wäre, dessen Gewährleistungshaftung auslöste. Also zum Beispiel kaputte Benzinleitung oder weiß der Teufel was. Das ist ja, wäre ja Mangel und der führt dann zu dieser Mangelerscheinung, dem Abgebranntsein. Und dann greift die Vermutung. Jedenfalls, wenn das hypothetisch möglich wäre.
Also es ist wirklich super wichtig zu kennen, finde ich, diese Entscheidung. Obwohl das ehrlich gesagt im Gesetz steht. Und das kennt man so ein bisschen von den Instanzgerichten, die trotzdem immer sagen, nee, also der Beweis ist eigentlich, der reicht nicht aus, hast du nicht geführt, lieber armer Verbraucher. Und ich meine, genau für diese Fälle wurde diese Vermutungsregelung geschaffen. Ich finde das wirklich irritierend, dass das immer wieder falsch ausgeurteilt wird. Insofern, echt wichtige Entscheidung müsst ihr unbedingt kennen.
Genau. Und dann, wenn ihr in der mündlichen seid, auch noch bitte auf 292 ZPO hinweisen. Danach kann nämlich natürlich der Verkäufer den Gegenbeweis antreten, weil es sich um eine widerlegliche Vermutung handelt. So, und zum Schluss, um mal das Ganze mal wieder auf Weltniveau zu heben und weg aus diesem Examsschnubbelkram zu kommen, noch ein Hinweis auf die hessische Initiative für einen neuen Straftatbestand. Der betrifft die Leugnung des Existenzrechts Israels. Der eine oder andere hat es vielleicht in meiner Kolumne mal gelesen. Ich habe darüber mal geschrieben, dass ich das ganz gut finde, sowas einzuführen. Es geht dabei natürlich um das Problem, dass es eigentlich...
Was wahrscheinlich jeden, der dich kennt, total überrascht.
Genau, es ist aber tatsächlich auch fürs Examen oder für sonst was oder für Juristen allgemein interessant. Weil natürlich kann man Meinungsfreiheit nur durch ein allgemeines Gesetz einschränken. Es sei denn, siehe Wunsiedel-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Es geht eben um, ja, ich sag mal so, Dritte Reich-Vergangenheit, Holocaust und so weiter. Und darauf beruft sich jetzt auch die CDU in Hessen. Und die hat jetzt eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht, die jetzt wahrscheinlich, genau jetzt, um 11 oder so, beschlossen wird oder auch nicht beschlossen wird, werden wir sehen.
Und apropos nicht beschlossen wird, der Bundesrat hat, während wir aufgezeichnet haben, die geplante 1.000 Euro Entlastungsprämie abgelehnt. Das heißt, ich glaube, da werden jetzt eine Menge Unternehmerinnen und Unternehmer erleichtert aufatmen, dass das vom Tisch ist.
Genau. Ja, das hat tatsächlich bei meinen Kunden auch für richtig viel Ärger gesorgt. Die waren stinksauer, was das angeht. Also jedenfalls zu diesem Israel-Ding findet ihr den entsprechenden Link natürlich in den Shownotes. Und ja, damit sind wir durch. Möchtest du abmoderieren oder soll ich abmoderieren? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ablauf ist.
Ich kann das mal wieder machen. So, das war's für heute. Wir sagen Danke an Janina Schäfer und an Jonas Scherne, die die gesamte Postproduktion machen, und natürlich an unseren Producer Matthias Blitz, der sich auch in dieser Woche einmal mehr mega flexibel auf unsere zeitlichen Nöte eingestellt hat. Danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, sagt's weiter, wenn's euch gefällt, und schreibt uns, wenn's euch nicht gefällt. Gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Bis nächste Woche.
Und bleibt folgt uns und Beck und allen auf X. Traut euch.
Und Beck aktuell und überhaupt. Aber vielleicht nicht unbedingt bei X. Nehmt X, die anderen Kanäle.
X ist super.
Auch schön.
Ciao.
Tschüss.